Die SED, also die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die hat in der DDR wohl folgendes Glaubensbekenntnis des Materialismus propagiert, also verbreitet. In diesem Glaubensbekenntnis des Materialismus heißt es: Ich glaube an den Menschen, den Allmächtigen, Schöpfer aller Werke und an die Technik, die alles beherrscht, die empfangen ist vom menschlichen Geist, geboren von der Wissenschaft, gelitten unter Rückständigkeit, auferstanden in unserer Zeit zum höchsten Wert erhoben, sodass sie einst richten wird, die lebendigen und die toten Völker. Ich glaube an den guten Geist im Menschen, an die herrschende Klasse, die Gemeinschaft der Menschen, die guten Willens sind, an ein besseres Leben, eine herrliche Zukunft und den ewigen Bestand der Materie. Und dieses Bekenntnis ist ein Paradebeispiel für menschliche Überheblichkeit. Aber nicht nur die Kommunisten hatten und haben dieses Problem, sondern die gesamte Menschheit ist von diesem Hochmut-Virus infiziert. Und auch in unserem heutigen Bibeltext, da lesen wir von Hochmut. Wir lesen Römer 2, die Verse 17 bis 29. Römer 2, 17 bis 29. Wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei, und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast, du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht? Du predigst, man solle nicht stehlen, und du stiehlst. Du sprichst, man soll nicht Ehe brechen, und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Die Beschneidung nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst. Hältst du aber das Gesetz nicht, so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. Wenn nun der Unbeschnittene hält, was nach dem Gesetz recht ist, meinst du nicht, dass dann der Unbeschnittene vor Gott als Beschnittener gilt? Und so wird der, der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz erfüllt, dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben und der Beschneidung stehst und das Gesetz übertrittst. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Ich möchte noch mal beten, bleiben dazu sitzen. Ja, Jesus, wenn wir diesen Text lesen, da finden wir uns wahrscheinlich alle irgendwo ein bisschen wieder. Jeder kennt den Hochmut, die Überheblichkeit, und bitte ich darum, dass wir uns alle unter dein Wort stellen, auch ich. Bitte hilf du mir, dein Wort richtig weiterzugeben, und ja, tue du meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ich habe die Predigt mal etwas umständlich überschrieben, und zwar mit folgendem Satz: Wer hochmütig ist, macht sich Gott zum Feind. Und der erste Punkt heißt: Überhebe dich nicht. Der zweite: Lebe, was du lehrst. Und der dritte: Häng dich an Jesus. Der erste Punkt, überhebe dich nicht. Ich lese nochmal die Verse 17 bis 20. Wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei, und maß dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Ich habe ja schon über die ersten 10 Verse von Kapitel 2 vor 2 Wochen gepredigt und damals gesagt, dass man dieses Kapitel wie so eine Art evangelistischen Einschub verstehen könnte. Wo sich Paulus dann an Ungläubige wendet. Allerdings hat das ganze Kapitel 2 natürlich auch den Gläubigen was zu sagen. Und weil der Römerbrief ja auch an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom gerichtet ist, können wir über Kapitel 2 nicht einfach weggehen und sagen, geht mich nichts an. Sondern auch wir sind hier mit angesprochen. Und bei den Juden, da gab es damals offensichtlich eine Überheblichkeit gegenüber anderen Völkern. Und dieses Denken war auch ein Stück weit berechtigt, weil die Juden ja das von Gott auserwählte Volk waren und auch immer noch sind. In 1. Chronik 16, in den Versen 12 bis 14 steht: Gedenket seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Gemeint ist natürlich Gott. Ihr, das Geschlecht Israels, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Und solche Aussagen sind natürlich schon was Wunderbares, was wunderbar Großes. Juden könnten sagen, wir sind das Volk des lebendigen Gottes. Er hat sich uns als Volk rausgesucht. Und daraus wuchs dann diese Überheblichkeit im Sinne von, wir sind was Besseres als die anderen. Und in 1. Samuel 17, Vers 26, das ist das Kapitel, wo es um David und Goliath geht, da fragt David mal in Bezug auf den Goliath: Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Spricht von der Unbeschnittene, der nicht das Bundeszeichen unseres Gottes am Leib trägt. Was erlaubt er sich? Und hier wird dieses Wort Unbeschnittener, also praktisch schon fast als Schimpfwort gebraucht. Und auf diese Überheblichkeit, die in den Juden steckte, da spricht Paulus seine Leser an. Sie maßen sich an, Leiter der Blinden, Erzieher der Unverständigen und Lehrer der Unmündigen zu sein. Jetzt wäre es für uns natürlich leicht zu sagen, oder die Juden mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, also sowas, wie kann man nur? Aber als Deutsche sollten wir nicht mit dem Finger auf die Juden zeigen, weil wir sind keinen Deut besser. Und es wird am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. Das war lange Zeit ein politisches Schlagwort in unserem Land. Wenn man sich dann so anschaut, was das deutsche Wesen in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts so angerichtet hat, dann kommen einem doch erhebliche Zweifel an dieser These, dass im deutschen Wesen die Welt genesen soll. Zweiter Weltkrieg, industrialisierter Völkermord, Millionen gefallener Soldaten, Millionen verhungerter und ermordeter Zivilisten, ausgebombte Städte, Deutschland in Schutt und Asche. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Unsere deutsche Geschichte ist eine abschreckende Bestätigung für diese biblische Wahrheit. Nochmal kurz zurück zu den Juden. warum hat sich Gott denn dieses Volk erwählt? In 5. Mose 7, in den Versen 7 und 8, da findet man die Antwort auf diese Frage. Dort heißt es, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern, weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Die Erwählung des Volkes Israel liegt also nicht in dem Volk begründet, sondern sie ist in Gott selbst begründet. Und deshalb gibt es auch keinen Grund für dieses Volk, sich zu überheben. Und dasselbe gilt auch für uns Christen. Nicht, weil der Philipp Schieker so ein netter Kerl ist oder weil er so gut aussieht oder so stark ist, wurde er ein Kind Gottes. Nicht, weil Gott gesagt hat, genau den kann ich gut gebrauchen für meine Truppe, so ein toller Kerl. Sondern einfach deshalb, weil er mich aus Gnade erwählt hat. Ich weiß nicht, warum Gottes Gnade mir je ward offenbar, noch warum ich erlöset bin, der ich ein Sünder war. Warum ich Gottes Kind sein darf, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass der Grund dafür nicht in mir selbst zu suchen ist, sondern einzig und allein in Gott. Oder wie es Luther in seinem kleinen Katechismus ausdrückt, und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Zu meiner Rettung habe ich nichts beigetragen. Wenn Gott nicht in mein Leben getreten wäre, dann wäre ich heute ein Weltmensch wie die vielen anderen, die um uns her leben. Und deshalb habe ich auch kein Recht, mich über diese Menschen zu erheben. Ich selbst, meine menschliche Natur, ist kein Deut besser als die menschliche Natur der Menschen außen um uns her. Dadurch, dass Christus in mein Leben gekommen ist, hat sich das natürlich entscheidend zum Besseren verändert. Aber wenn er mir in seiner Gnade nicht begegnet wäre, dann könnte ich heute genauso gut ein Vergewaltiger, Mörder oder Säufer sein. Und daher merken wir, Überheblichkeit gegenüber Nichtchristen ist nicht angebracht von unserer Seite aus. Ich lese zurzeit das Buch Keine Kompromisse von David Platt. Und da stand ein recht schockierendes Negativbeispiel drin, das ich euch gerne vorlesen will. Da schreibt dieser Pastor, ich weiß noch genau, wo ich saß. Es war in einem Haus, wo die Leiter einer amerikanischen Gemeinde zusammengekommen waren. Also er ist nicht nur Pastor, sondern auch Missionar. Einer Gemeinde, die in der Vergangenheit sehr großzügig gewesen war, für mich gebetet und mich finanziell unterstützt hatte, ohne dass ich sie darum gebeten hätte. Der Pastor saß rechts neben mir und ein paar Diakone saßen auf der anderen Seite des Wohnzimmers. Es war ein Samstagabend und sie hatten mich eingeladen, am nächsten Morgen in ihrer Gemeinde zu predigen. Als wir so in der Runde saßen, fragten sie mich, wie es meiner Frau und mir ginge. Ich erzählte ihnen von unserem Dienst in der Innenstadt von New Orleans, wo wir wohnten. Ich sprach über unseren Dienst in Wohnvierteln, die von Armut und Bandenkriminalität geprägt waren. Ich berichtete ihnen auch von dem Dienst unter obdachlosen Männern und Frauen, die mit allen möglichen Süchten zu kämpfen hatten. Dann sprach ich über die Möglichkeiten zum Dienst, die Gott mir kürzlich in anderen Teilen der Welt geschenkt hatte. Ich erzählte ihnen von der Offenheit der Menschen für das Evangelium an Orten, die Christus gegenüber traditionell feindlich gesinnt waren. Ich berichtete, dass Gott in einigen der schwierigsten Gebiete dieser Welt Menschen zu sich zieht, in unserer Innenstadt oder auch im Ausland. Ich hatte erwartet, dass sie meine Begeisterung teilen würden und hielt inne, um ihre Reaktion abzuwarten. Nach einer peinlichen Stille lehnte sich einer der Diakone in seinem Sessel nach vorn, sah mich an und sagte, David, ich finde es großartig, dass du an diesen Orten arbeitest. Aber wenn du mich fragst, könnte Gott all diese Leute genauso gut vernichten und in die Hölle schicken. Und das ist Hochmut in Reinkultur. So weit kann es kommen. Hochmut macht gegenüber der Not der Menschen gleichgültig. Hauptsache, ich bin gerettet, was mit anderen passiert, ist mir egal. Wir würden das wahrscheinlich nie so sagen, wie der Diakon das gesagt hat, aber oft drücken wir durch unser Verhalten genau das aus, was er gesagt hat. Und ich wünsche es mir, dass wir uns nicht auf unsere Errettung ausruhen, dass wir uns nicht zu fein sind, um uns mit den Menschen zu beschäftigen, die noch nicht an Jesus glauben, sondern dass wir hingehen und Menschen zu Christus führen, sie zu Jüngern machen und dass wir nicht zu überheblich dazu sind. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Lebe, was du lehrst. Wenn man eine Predigt vorbereitet und eine Predigt hält, dann steht man immer in einem gewissen Spannungsfeld. Man hat das Wort Gottes als Grundlage für die Predigt und darin stehen oft sehr hohe Ansprüche. Und wenn man dann das eigene Leben sieht, dann muss man ehrlicherweise zugeben, dass man diesen Ansprüchen nicht gerecht wird. Und trotzdem ist man herausgefordert, in der Predigt die Ansprüche des Wortes Gottes nicht kleinzureden, auch wenn man sich selbst nicht oder nicht ganz erfüllt. Darum sollte jeder Prediger natürlich immer zuerst zu sich selbst predigen. Es darf nicht zu dem Verhalten kommen, das Jesus in Matthäus 23 bei den Pharisäern anprangert, wo er sagt, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Man muss die Predigt, die man hält, auch auf sich selbst anwenden, sonst wird man zum Heuchler. Das ist nämlich auch genau der Vorwurf, den Paulus den Juden in Vers 21 macht, wo er sagt, du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Jesus war der einzige Prediger, der sagen konnte, was ich euch predige, das lebe ich auch vollumfänglich selbst. Er konnte in Johannes 8, Vers 46 fragen, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Und bei Jesus konnte keiner sich melden und sagen, ah, da habe ich was. Wenn ich die Frage stellen würde, dann könnte jeder von euch aufstehen und sagen, da und da hat der Philipp so und so gesündigt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Wert der Predigt nicht am Prediger festmachen, im Sinne von, das, was er da predigt, hält er doch selbst nicht ein. Sondern die Predigt kommt aus Gottes Wort und Gottes Wort hat Autorität über jeden von uns, über den Prediger, genauso wie über den Zuhörer. Ich lese nochmal die Verse 21 und 22. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Man könnte jetzt sicherlich zu den beiden Versen viele Beispiele aus dem alltäglichen Leben finden, aus unserem eigenen Alltag. Aber das möchte ich euch gern selbst überlassen, darüber nachzudenken, weil ihr euch selber besser kennt, als ich euch kenne. Aber in Bezug auf unsere Gemeindesituation, da möchte ich doch was dazu sagen, weil ich da ein ähnliches Verhalten feststelle. Ich rede ja mit vielen Geschwistern über das, was in der Gemeinde so vor sich geht und auch was aktuell so vor sich geht. Und da sagen die einen, wie kann man nur sowas tun? Die anderen sagen, genau richtig, was da geschieht. Oder man sollte noch viel härter durchgreifen, je nachdem. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass es in beiden Richtungen eine gewisse Überheblichkeit gibt. Und da nehme ich mich selbst nicht aus, sonst hätte ich letzten Sonntag nicht so reagiert, wie ich es euch vorher beschrieben habe. Und ich drücke jetzt auch ganz bewusst überspitzt aus. Also das, was ich jetzt sage, wurde nicht genau so gesagt. Aber es gibt die einen, die sagen, ja, also diese lieblosen, selbstherrlichen Gemeindeherrscher, was erlauben die sich eigentlich? So zu reden, ist nichts anderes als Hochmut. Und auf der anderen Seite, da gibt es die, die sagen, also diese Weicheier, diese Kuschelchristen, die nicht begriffen haben, was Liebe eigentlich bedeutet, die können mir doch echt gestohlen bleiben. Auch das ist nichts anderes als Hochmut. Und wir sind hier in der Gemeinde doch nicht als Feinde zusammen, sondern als Geschwister. Und da muss doch möglich sein, auf eine vernünftige Art und Weise miteinander zu reden. Und darum bitte ich euch, redet miteinander. Lasst nicht zu, dass der Feind irgendwie einen Keil zwischen Geschwister treibt. Wenn man unterschiedliche Meinungen hat, dann muss man drüber reden. Und da muss man gemeinsam in Gottes Wort nachschauen und Gottes Wort aber auch Gottes Wort sein lassen. Was uns Gottes Wort sagt, müssen wir akzeptieren. Auch dann, und das sage ich jetzt ganz bewusst, auch dann, wenn es nicht der eigenen Meinung oder der eigenen Erfahrung entspricht. Es gibt nämlich Menschen, die haben Gott erfahren in ganz unmöglichen Situationen, wo man sagen würde, das ist doch unglaublich, dass Gott da überhaupt noch eingreift. Und trotzdem hat er es getan. Ich habe euch vor einiger Zeit mal von diesem Mafia-Boss erzählt, der sich in der Todeszelle bekehrt hat, der dann begnadigt wurde und durch den ein anderer Mafiosi auch noch zum Glauben gefunden hat. Das ist toll, was Gott alles kann. Aber deshalb wird keiner von uns auf die Idee kommen, sein Kind drin zu bestärken, sich der Mafia anzuschließen, weil es ja sein könnte, dass er sich irgendwann deswegen bekehrt oder er andere Leute in der Mafia zum Glauben führt. Würde keiner von uns machen. Und natürlich kann Gott das machen. Er kann, keine Frage. Aber was Gott kann und was Gott will, das sind oft zwei Paar Stiefel. Was er kann, das dürfen wir ihm überlassen und ihm im Gebet anflehen. Aber was er will, das hat er uns in seinem Wort dargelegt. Und danach richten wir uns. Und wenn das nicht die Grundlage ist, Gottes Wort und was dort drin steht, an klarer, eindeutiger Lehre, dann müssen wir gar nicht diskutieren und reden miteinander anfangen. Weil das muss die Grundlage sein. Wenn wir bibeltreue Gemeinde sein wollen, dann muss die Bibel unsere Grundlage sein. Im Vers 23 von unserem Text, da steht, du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Das bedeutet also, wenn wir das Gesetz übertreten, bekommen wir es mit dem Gesetzgeber zu tun. Das ist eine ernste Angelegenheit. Sünde ist nicht irgendwie ein Kavaliersdelikt, sondern Sünde schändet Gott. Das ist eine Dimension, die wir in unserem Leben beachten müssen. Im Umgang miteinander in der Gemeinde, aber auch im Umgang mit Außenstehenden. Sünde schändet Gott. Und oft wissen die Außenstehenden, wissen sehr genau, wie sich ein Christ eigentlich verhalten sollte. Und wenn wir ihnen nicht vorleben, was wir lehren, dann ziehen wir dadurch Gottes Namen in den Dreck. Und dann wird das wahr, was in Vers 24 steht, denn euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden. Wir als Christen sind oft die einzige Bibelübersetzung, die unsere Mitmenschen lesen. Das ist eine unglaublich hohe Verantwortung, die wir haben. Und der wir aus eigener Kraft raus auch ja gar nicht gerecht werden können. Und deshalb möchte ich noch zum dritten Punkt kommen, hänge dich an Jesus. Wir haben in Vers 20 gelesen, dass wir im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit haben. Das Gesetz gibt uns also die Richtung vor. Wenn ein Maurer eine gerade Mauer bauen möchte, dann spannt er sich eine Richtschnur und richtet danach seine Mauer aus. Und als so eine Richtschnur können wir das Gesetz begreifen. Wenn sich alle Menschen auf der Welt an die 10 Gebote halten würden, dann würde es hier auf dieser Welt sehr viel schöner aussehen. Aber das Gesetz kann eben nicht mehr als zu zeigen, was richtig wäre. Es kann uns nicht dazu bringen, das Richtige zu tun. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, aber es kann die Sünde nicht wegnehmen. Und das ist das Dilemma, in dem die Juden bis heute stecken. Sie haben das Gesetz Gottes, aber sie können es nicht erfüllen. Und jeder Mensch, egal ob Jude oder Nichtjude, egal ob Deutscher oder Afrikaner, Russe, Rumäne oder irgendeine Nationalität, jeder braucht die Beschneidung des Herzens, die Paulus in den Versen 28 und 29 erwähnt. Wo er sagt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Es sind nicht Werke des Gesetzes, mit denen wir vor Gott punkten können, sondern vor Gott zählt das neue Herz, das er uns selbst gibt, so wie es auch in Hesekiel 36, Vers 26 verheißen hat. Dort sagt er, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und aus diesem neuen Herzen, da kommt vom Heiligen Geist gewirkt dann auch die Frucht des Geistes hervor. Hesekiel 36, 27, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Aber diese Frucht wächst eben nicht aus eigenem Bemühen, sondern sie wächst aus der Verbindung zu dem Herrn, der in Johannes 15, Vers 5 gesagt hat, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und an diesen Herrn müssen wir uns hängen. Häng dich an diesen Herrn. Pflege Gemeinschaft mit ihm. Mach's zu deiner wichtigsten Aufgabe jeden Tag, dass deine Seele glücklich ist in dem Herrn. Und der vertraute Umgang mit unserem Herrn, der wird uns bewahren vor Hochmut, er wird uns bewahren vor Sünde und er wird uns fähig machen, mehr und mehr ein Leben zu leben, das der biblischen Lehre entspricht. Amen.